In einer Kleinstadt im Süden der USA wird ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet. Erst von einem kleinen Jungen und dem glaubt niemand. Aber dann nach und nach kommen immer mehr von diesen unbekannten Flugobjekten am Horizont, werden sie sichtbar und die Menschen erkennen, hier sind Außerirdische am Werk. Der Präsident wird dazu geschaltet und der Krieg zwischen Mensch und Außerirdischen beginnt. So könnte der typische Ablauf eines Films über das Ende der Welt sein. Und keine Sorge, heute geht es nicht um Außerirdische. Aber ich will dich heute fragen, wie stellst du dir das Ende dieser Welt vor? Vielleicht stellst du es dir so vor, dass es irgendwann ganz, ganz viele Naturkatastrophen gibt, der Klimawandel uns alle übermannt und dann ist das Ende der Menschheit gekommen. Vielleicht glaubst du auch, weil du es gehört hast, als Christ vielleicht so aufgewachsen bist, dass wir als Christen vor diesem Ende der Welt eigentlich entrückt werden, heimlich, und dann nicht mehr da sind, wenn das Ende der Welt kommt. Vielleicht hast du aber auch gar keine Vorstellung vom Ende der Welt oder denkst, dass unser schöner blauer Planet sich einfach immer weiter dreht. Es wäre schon ziemlich krass, wenn Gott uns einen Einblick geben würde darin, wie das Ende der Welt sein wird. Und es wäre noch fast unglaublicher, wenn er uns nicht nur sagen würde, wie das Ende der Welt sein wird, sondern wann es sein wird. Ihr seid hier heute genau richtig. Heute geht es um das Wie und das Wann des Endes der Welt. Beides finden wir in Daniel 12. Und wir werden das heute uns nicht einfach nur anschauen, damit wir halt ein paar Infos haben und Insiderwissen haben, ein bisschen angeben können. Ich weiß jetzt, wann es sein wird. Sondern letztendlich soll uns dieser Text heute ermutigen, uns herausfordern, und er ist sehr herausfordernd, und uns letztendlich auch trösten. Das sind keine neuen Worte, das haben wir die letzten Sonntage, Sonntag für Sonntag gehabt, dass das Buch Daniel uns auf der einen Seite sehr herausfordert mit dem Blick aufs Ende und auf der anderen Seite extrem ermutigt. Ich möchte ein kurzes Gebet noch einmal sprechen für uns. Unser großer Gott, wenn wir dein Wort jetzt durchforschen, dann hast du uns das Versprechen gegeben, dass wir dort Erkenntnis und Zurüstung finden. Und darum bitten wir dich, auf dieses Versprechen wollen wir uns verlassen, dass du uns den Blick hin zu dir richtest. Amen. Unser Text heute, ihr dürft ihn schon aufschlagen, Daniel 12. Das ist, welche Seite bei euch? 862. 862, Daniel 12. Der Text beantwortet uns drei Fragen. Die erste Frage, wie wird das Ende der Welt sein, sind die Verse 1 bis 4. Das zweite, wann wird das Ende der Welt sein, sind die Verse 5 bis 12. Und das letzte, was solltest du in der Endzeit tun? Also ziemlich einfach, wie wird das Ende der Welt, wann wird das Ende der Welt und was solltest du in der Endzeit tun? Wir lesen die ersten vier Verse. Daniel 12. Zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit wiesen, wie die Sterne immer und ewiglich. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Wie wird das Ende der Welt sein? Wir lesen hier im ersten Vers direkt, zu jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Was bedeutet das? Zu jener Zeit, wir haben es letzte Woche in Kapitel 11 schon angedeutet, hier geht es nicht um irgendwas Historisches, was schon passiert ist, sondern es ist die Zeit tatsächlich kurz vor dem Ende dieser Welt. Zu jener Zeit ist also nicht etwas, was ich euch jetzt sagen kann, wann das passiert ist, sondern das wird noch in Zukunft kommen, weil wir in Vers 2 davon lesen, dass zu dieser Zeit, wo dieser Michael hier kommt, dass zu dieser Zeit auch die Toten auferstehen werden. Also das ist am Ende der Welt. Und zu dieser Zeit, am Ende der Welt, macht sich Michael, der große Engelfürst, auf den Weg. Wohin ist er unterwegs? Er ist unterwegs zum Volk Daniels. Wird Michael also am Ende der Zeit für Israel kommen? Nein, oder zumindest nicht nur. Das Volk Daniels wird nämlich in Vers 1 noch weiter beschrieben und es wird beschrieben als das Volk oder als die, die im Buch geschrieben sind. In was für einem Buch sind diese Menschen geschrieben? Sie sind in dem Buch geschrieben, in dem Mose sich schon wusste. Sie sind in dem Buch geschrieben, was Paulus aufgegriffen hat und was wir gerade, wovon wir gerade in der Textlesung in der Offenbarung gehört haben. Das ist das Buch des Lebens. Dort stehen alle diejenigen drin, die Gott gehören und ewiges Leben haben. Also Gottes Volk aus Juden und Heiden. Das ist auch Daniels Volk. Zu wem kommt also dieser große Engel Michael am Ende der Zeit? Er kommt zu denen, die im Buch des Lebens stehen, zu dem Volk Gottes aus Juden und Heiden. Und vielleicht ist das ein erster überraschender Punkt, über den wir noch nicht so oft nachgedacht haben, wenn wir über das Ende der Welt nachdenken. Nämlich, dass Engel kommen, um das Volk Gottes zu sammeln und zu Gott zu bringen. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Engeln ist. Vielleicht hast du die Vorstellung, die man in jedem gut sortierten Ramschladen bekommt, nämlich, dass Engel so ganz süße Wesen sind, die irgendwie auf ihrer Harfe spielen, auf einer Wolke sitzen und einfach ganz lieb und süß sind. Und selbst wenn du dieses Bild nicht hast, glaube ich sogar, wir als Christen haben oft ein verzerrtes Bild von Engeln. Entweder denken wir irgendwie, ja, Engel sind unsere persönlichen Schutzwesen und die sind halt irgendwie da, oder wir denken, ja, Engel gibt es und ich weiß auch, dass es Engel gibt, aber so eine wirkliche Beziehung zu ihnen haben wir nicht. Sie sind irgendwie da, aber mit uns haben sie eigentlich relativ wenig zu tun. Sie beten vielleicht noch Gott an, aber was hat das mit uns zu tun? Und es ist interessant, weil Jesus immer wieder, wenn er über das Ende der Welt spricht, Engel ins Spiel bringt. Und an verschiedenen Stellen sagt er, und Engel werden kommen und werden euch sammeln. Ich möchte euch ein Beispiel geben aus Markus 13. Da sagt er, und sie werden den Menschensohn kommen sehen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er die Engel senden und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis zum Ende des Himmels. Engel werden geschickt werden für dich persönlich, wenn du an Jesus glaubst, um gesammelt zu werden, egal wo du dich auf der Welt befindest. Wir werden gleich noch sehen, dass das Ende der Welt schrecklich sein wird, tatsächlich sehr schlimm sein wird. Aber dieser erste Hinweis darf uns ruhig werden lassen. Gott hat Engel geschaffen, die dazu gemacht wurden, damit sie uns sammeln. Egal wie ungesehen du dich gerade fühlst, am Ende der Zeiten wirst du zu 100% nicht übersehen werden. Weil diese Engel nur einen Auftrag haben und diesen Auftrag ist es, dich persönlich zu holen und dich in die Herrlichkeit zu Gott zu bringen. Das ist ein erster Trost, den wir hier finden. Gottes Volk wird geholt von Gottes Engeln. Aber das ist nicht das Einzige, was am Ende passiert. Wie wird das Ende noch sein? Wir lesen in Vers 1 weiter. Es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Am Ende, kurz vor dem Ende, gibt es eine große Trübsal. Trübsal ist wahrscheinlich nicht das Wort, mit dem wir jeden Tag umgehen. Trübsal bedeutet einfach eine schlimme Zeit. Eine große Trübsal bedeutet eine sehr, sehr schlimme Zeit. Eine große Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist und nie mehr sein wird, bedeutet die schlimmste aller Zeiten. Das ist das, was dieser Engel hier, Daniel, weitergibt. Das Ende der Welt, es wird schrecklicher als die Sintflut, in der alle Menschen außer acht Menschen elendig ertrunken sind. Das Ende, es wird schrecklicher als alle bisherigen Naturkatastrophen, als alle Hungersnöte und als alle Kriege dieser Welt. Kurz vor dem letzten Tag dieser Welt werden sich viele Menschen wünschen, sterben zu dürfen, weil sie es nicht mehr aushalten. Die Frage, die sich uns stellt, verliert Gott am Ende der Welt die Kontrolle? Sind seine Feinde so mächtig, dass sie so eine große und schlimme Zeit herbeiführen können? Und die Bibel gibt uns die Antwort, das Gegenteil ist der Fall. das Gegenteil ist der Fall. Für uns hört sich das sehr, sehr schrecklich an, diese große Trübsal, und es wird schrecklich sein. Aber die große Trübsal wird in der Bibel nie als eine Schwäche Gottes angesehen, sondern immer als seine Stärke gefeiert. Jesus selbst ist derjenige, der diese Zeit bringt. Er beweist in der letzten Zeit, kurz vor dem Ende, seine Gerechtigkeit auf der einen Seite und seine Liebe auf der anderen Seite. Warum? Weil er auf der einen Seite Gericht hält. Er bringt Gericht über diese Welt, die so sündig ist. Er ist der gerechte Richter. Und auf der anderen Seite wird er in dieser letzten Zeit noch einen letzten Aufruf geben und sagen, kehr um zu mir. Sieh, was ich kann. Ich gebe diese Gerichte, deswegen kehr um zu mir. Du brauchst mich, weil du sonst vergehst. Für alle, die nicht zu Jesus gehören, ist diese letzte Zeit der Vorgeschmack zur Hölle. Und für alle, die zu Jesus gehören, die dürfen wissen, wir werden hindurch gerettet werden. Und das ist das Nächste, was wir lesen in Vers 1. Aber zu jener Zeit wird dein Volk, Daniel, gerettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Er sagt hier, Daniel, dein Volk, es wird durch diese Trübsal nicht zugrunde gehen. Ihr Christen, falls wir diese letzte Zeit durchleben müssen, falls wir in dieser Trübsal leben müssen, dann werden wir hindurch gerettet werden. Und das bedeutet nicht, dass wir vor dieser letzten Zeit weg sind, sondern es bedeutet, dass Gott uns hindurch retten wird. Und das lesen wir in den Versen 2 und 3. Die Rettung sieht folgendermaßen aus, die uns gilt. Vers 2, und viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Es gibt sehr wenig Stellen im Alten Testament, eigentlich ist das hier die wahrscheinlich beste Stelle dafür, die so deutlich von der Auferstehung der Toten sprechen wie diese Stelle hier. Also wie wird das Ende der Welt sein? Die Toten werden auferstehen. Wörtlich steht hier, die im Staub der Erde liegen, die werden wieder aufwachen. Und dann, wenn alle Menschen aufgewacht sind, wenn der Staub wieder zu Menschen geworden ist, dann wird es nur zwei Gruppen geben. Es gibt die einen, die bekommen ewiges Leben. Es gibt die anderen, die bekommen Schmach und Schande. Und das Neue Testament zeigt uns, es gibt zwei einfache Begriffe für diese beiden Gruppen. Himmel oder Hölle. Am Ende der Zeit werden alle Menschen aufstehen und du wirst eine dieser beiden Gruppen zugeteilt bekommen. Die erste Gruppe wird dann in Vers 3 näher beschrieben. Es sind die, die viele zur Gerechtigkeit weisen oder die da lehren. Das ist besonders gut für mich, weil das bedeutet, dass nur Prediger in den Himmel kommen. Nein, natürlich nicht, sondern es ist die Beschreibung eines jeden Christen. Wir lehren durch unser Leben, wir lehren durch unsere Taten, wir lehren durch unsere Worte und wir weisen die Leute zur Gerechtigkeit, nämlich zu Jesus Christus. Das ist der natürliche Ausfluss von jedem, der Jesus kennengelernt hat, dass er möchte, dass andere Menschen auch gerettet werden. Und deswegen trifft nicht nur die Beschreibung auf jeden Christen zu, sondern auch die danach, wo steht, dass wir leuchten wie der Glanz des Himmels, wie die Sterne. Was nichts anderes heißt, als wir werden erhoben und wir werden strahlen vor Freude und Glück. Wir werden es nicht fassen können, wie unendlich froh wir dann sein werden. Wenn du hier sitzt und Jesus nicht nachfolgst, dann sollte jetzt eine Frage in deinem Kopf aufkommen, nämlich die, wie kann ich in den Himmel kommen? Wie kann ich sicher sein, in der richtigen Gruppe zu sein? Oder anders gefragt, wie bekomme ich meinen Namen da rein in dieses Buch des Lebens? Und das ist die beste Frage, die du stellen kannst. Den Weg in das Buch des Lebens findest du über dieses Buch, die Bibel. Und die Bibel beschreibt uns auf eine wunderbare Art und Weise, wie Menschen, die eigentlich fern sind von Gott, wie sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Und ein einfaches Bild, was die Bibel an einer Stelle gebraucht, ist uns zu zeigen, jeder Mensch hat von Natur aus ein Gewand an, ein Kleid an, was beschmutzt ist, was Flecken hat, überall. Und das nennt die Bibel Sünde. Es ist das, was uns den Zugang verwehrt zu Gott. Stell dir den Himmel vor als einen Raum, wo nur Menschen reinkommen, die ein weißes, ein komplett weißes Gewand anhaben. Aber jeder Mensch hat dieses schmutzige Gewand an, von Natur aus. Und jedes Mal, wenn du versuchst, durch moralisch besser leben, durch irgendeine Religion, durch was auch immer, verwischst du den Schmutz nur und machst dich noch dreckiger. Du schaffst es nicht, dein Gewand zu waschen. Und du schaffst es erst recht nicht, dein Gewand auszuziehen. Du brauchst jemanden, der dir dein schmutziges Gewand wegnimmt, der es reinmacht und der dir ein weißes Gewand zurückgibt, mit dem du Eintritt hast in den Himmel. Und das Wunderbare, das, was wir Christen glauben, ist, dass wir diesen jemanden kennen. Und das ist Jesus Christus selbst. Jesus Christus, er hat unseren Schmutz, er hat unsere schmutzigen Kleider, die Strafe dafür auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Gott hat ihn in dem Moment so angeschaut, als hätte er den ganzen Schmutz, den du und ich getan haben, auf sich und hat ihn wortwörtlich die Hölle, buchstäblich die Hölle für uns durchleben lassen. Und warum? Damit er, als er auferstanden ist, sagen konnte, ich mache euch den Weg frei, der Weg ist frei in den Himmel. Du kannst ein weißes Kleid bekommen von Jesus Christus, wenn du dich ihm im Glauben zuwendest. Und deswegen, wenn du auf dem Weg Richtung Hölle bist, dann kehr um, glaube an Jesus Christus, vertraue auf ihn und er gibt dir gerne ein weißes Kleid und du darfst Richtung Himmel gehen. Darauf kannst du dich freuen. Wie wird das Ende dieser Welt sein? Wir sehen, es wird eine unglaublich schreckliche Zeit, aber wir werden gerettet werden. Engel werden uns holen und alle Menschen werden auferstehen zum Gericht Gottes, zu Himmel oder Hölle. Wann wird das jetzt passieren? Auf welches Datum können wir uns einstellen? Und die wichtigste Frage, werde ich davor noch heiraten können? Wir lesen die Verse 5 bis 12, wo uns das beantwortet wird. Und ich, Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand, wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und ich hörte den Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stroms stand. Er hob seine rechte und linke Hand auf gen Himmel und schwor bei dem, der ewiglich lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit wären soll. Und wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volks sein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Wann wird das Ende der Welt sein? Daniel, er ist immer noch am Fluss Tigris. Da ist er schon die letzten beiden Wochen gewesen, zumindest in unserer Predigtserie. Und er sieht plötzlich zwei weitere Engel. Und der eine nimmt ihm eine Frage ab, die Daniel wahrscheinlich hatte und die wir wahrscheinlich auch haben, nämlich, wann kommt denn das Ende? Und was antwortet der Engel, der über dem Fluss steht? Er sagt, am Dienstag, den 13.8. wird es soweit sein, da beginnt die große Trübsal. Nein, das sagt nicht der Engel, sondern das sagt ein sogenannter Bibelausleger von der Website gottesbotschaft.de, der ein Datum errechnet hat, kommenden Dienstag wird es soweit sein. Nein, der Engel, er macht Folgendes. Er erhebt seine beiden Hände rechts und links und er schwört bei Gott. Und was er damit sagt, ist, das, was ich jetzt sage, tritt mit 100%iger Sicherheit ein. Es ist vollkommen zuverlässig. Warum ist es so wichtig, dass der Engel das hier so stark betont? Es ist so wichtig, weil die Botschaft, die er Daniel weitergibt, extrem herausfordernd ist. Es ist extrem herausfordernd, was Daniel gleich hört, wann das Ende kommen wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch extrem ermutigend. Und bei beidem muss Daniel wissen, dass beides wirklich eintreten wird, weil sonst würde er entweder vor Panik den Kopf in den Sand stecken oder er würde nicht wissen, dass das Ende wirklich gut wird. Was wird das Ende sein? Der Engel gibt eine doppelte Antwort. Er sagt als erstes, nach einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit. Und dann als zweites, wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volks ein Ende hat. Jetzt sollte wahrscheinlich alles klar sein für uns. Aber keine Sorge, falls es dir nicht klar ist, als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich mich selber Vers 8 gefreut. Und ich, Daniel, hörte es, aber ich verstand es nicht. Daniel hat es nicht wirklich verstanden, was der Engel ihm hier weitergegeben hat. Aber ich glaube, dass wir doch einiges verstehen können und dass wir sogar einen Vorteil haben gegenüber Daniel, weil wir das Buch der Offenbarung haben. In der Offenbarung, die ist an manchen Stellen fast wie so eine Art Auslegung vom Buch Daniel, wo uns erklärt wird, was diese Visionen bedeuten, wofür die einzelnen Dinge stehen. Also das Erste, was Daniel hier mitbekommt, ist das Ende der Zeit. Es wird sein, nach einer Zeit, zwei Zeiten und einer halben Zeit. Also 1 + 2 + 1/2 sind 3,5. Aber 3,5 was? 3,5 Tage? 3,5 Wochen? 3,5 Monate? 3,5 Jahre? Was für 3,5? Und das Interessante ist, dass es hier nur heißt 3,5 Zeiten. Einfach 3,5. Wofür steht 3,5? Die beste Erklärung ist, dass 3,5 eine gebrochene 7 ist. 7 steht für Vollkommenheit, steht für Ganzheit, für Unbegrenztheit. Und 3,5 ist entsprechend erstmal eine begrenzte Zeit. Eine Zeit, egal wie lange sie dauern mag, die begrenzt ist. Und in der Offenbarung sehen wir immer wieder, dass diese Zeit tatsächlich gebraucht wird, also diese 3,5, für die gesamte Zeit zwischen Jesu erstem Kommen und seinem zweiten Kommen. Also die gesamte Zeit der Gemeinde wird immer wieder als 3,5 bezeichnet. Warum? Weil sie uns zeigt, dass 3,5 eine begrenzte Zeit ist, eine Zeit, die Gott festgesetzt hat, wo er genau weiß, was er in dieser Zeit tut. Deswegen 3,5. Gott sagt mit 3,5, ich habe die Zeit eures Leidens beschränkt um euretwillen. Und jetzt stellt euch mal die Empfänger von der Offenbarung vor. Vielleicht wisst ihr, dass die Offenbarung an 7 Gemeinden geschrieben wurde. Und diese 7 Gemeinden, die haben in Verfolgung gesteckt, einige von denen. Denen ging es richtig, richtig schlecht. Manche waren aus Gemeinden, in denen ihre Mitchristen ins Gefängnis geworfen wurden. Manche waren aus Gemeinden, in denen Familien ihre Väter oder Mütter verloren haben, weil sie verfolgt wurden. Und jetzt spricht Gott in diese Zeit und auch in unsere Zeit und sagt denen, es ist 3,5, nicht 7. Es ist 3,5, nicht 7. Wir sind heute vielleicht in der Versuchung, irgendwie ein Datum zu berechnen für die Zeit, wann das Ende kommt. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir wissen müssen, ist 3,5 und nicht 7. Und selbst wenn das dein Herz gerade vielleicht nicht ganz trifft, ich kann dir versprechen, jemanden, der in einem Arbeitslager in Nordkorea gerade steckt, für den ist 3,5 eine Zahl zum Jubeln. Weil er weiß, das Leid, was ich gerade durchlebe, ist von Gott begrenzt. Gott sagt mir zu 3,5 und nicht 7. Falls Gott irgendwann auch noch unser wohlstandsverwöhntes Deutschland mit dieser großen Trübsal erreichen will, dann werden wir jubeln über 3,5 und nicht 7. Dann werden wir uns freuen, dass Gott unser Ende in seiner Hand hat. Wann kommt also das Ende? Es kommt als erstes erstmal nach 3,5 und nicht nach 7. Und dann kommt etwas noch Herausforderndes. Hier steht, wenn die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volks ein Ende hat. Die Luther-Übersetzung, also manche haben wahrscheinlich aus den Gottesdienstblättern gelesen, da steht das auch so drin. Wenn ihr aus den ausliegenden Bibeln gelesen habt, dann steht dort nicht die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes, sondern die Zerstreuung des heiligen Volkes. Die meisten anderen Übersetzungen übersetzen hier das, was auch im Hebräischen tatsächlich da steht. Da hat die Luther-Übersetzung etwas nicht ganz hinbekommen. Hier steht tatsächlich die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes. Also wann stehen die Toten auf, wann werden die Engel kommen und die Christen gerettet, erst nachdem die Kraft von Gottes Volk zerstört wurde. Das hört sich überhaupt nicht intuitiv an, oder? Wir würden denken, dass Gottes Reich sich ausbreiten wird. Das ist doch der beste Nährboden, damit Jesus wiederkommen kann. Ja, wir beten ja auch, dein Reich komme. Also wir wollen, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Aber Gott sagt hier, vor dem Ende werde ich die Kraft meines Volkes zerschlagen. Gott hat den Plan, sein Volk zerschlagen zu lassen, und Anzeichen davon sehen wir bei den Aposteln und sehen wir über die ganze Kirchengeschichte verteilt. Wie werden Christen bezeichnet? Laut der Bibel sind sie wie Schlachtschafe. Christen, sie werden schon immer verfolgt bis zum Tod. Und das ist heute der Fall, vielleicht nicht in unserem Land, aber in anderen Teilen der Welt, und wird am Ende der Zeit noch viel größer und stärker sein. Wie sie Jesus verfolgt haben, so verfolgen sie auch seine Gemeinde. Und das große Ende wird erst kommen, wenn alle, die getötet wurden, die getötet werden sollen. Das ist herausfordernd. Ich lese uns aus Offenbarung 6 drei Verse, die das auf eine sehr drastische Art und Weise formulieren. Und als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Also Märtyrer unter dem Thron Gottes. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Gottes Wort sagt uns, das Ende kommt erst dann, wenn die Kraft des heiligen Volkes zerschlagen wurde, wenn wir Christen umgebracht werden. Gott bringt das Ende erst, wenn der letzte Christ, der sterben soll, umgebracht wurde. Was sollte das mit uns machen? Erst einmal sollte es uns nicht überraschen. Es sollte uns helfen, nicht überrascht zu sein. Es braucht uns nicht zu überraschen, wenn wir irgendwann unser Gebäude weggenommen bekommen. Es braucht uns nicht überraschen, wenn irgendwann eine Zeit kommt, wo unsere Pastoren herausgeführt werden und ins Gefängnis geworfen werden. Es braucht uns nicht überraschen, wenn eine Zeit kommt, wo uns unsere Kinder weggenommen werden. Das braucht uns nicht überraschen, weil Gott es uns vorhergesagt hat, dass sein Volk zerschlagen wird. Warum macht Gott das? Weil er Spaß hat, seine Kinder leiden zu sehen? Weil er es nicht verhindern könnte? Nein, sondern weil er am Ende der Zeiten als der Richter für sein Volk aufstehen wird, wenn niemand mehr für dieses Volk aufstehen kann, wenn sie nicht mehr selbst für sich aufstehen können. Sein Volk wird so am Boden sein, dass wenn er es rettet, alle ihn bewundern werden und werden sagen, was ist das für ein großartiger Gott, der selbst diese, die überhaupt keine Kraft mehr hatten, wer selbst diese retten kann, aus dem Staub erheben kann, zu ewiger Herrlichkeit, wie die Sterne am Himmel sie leuchten lassen kann. Gott, er wird sich selbst groß machen. Die Menschen werden nicht sehen, oh, was ein wunderbares Volk, das so viel Kraft hatte, sondern sie werden sagen, was für ein wunderbarer Gott, der so viel Macht hat, der so viel Kraft hat. Gott sagt, ich bin der Retter und ich allein. Das ist herausfordernd. Wann wird das Ende der Welt sein? Nach 3,5 und nicht nach 7? Und wenn auch der letzte Märtyrer, der sein Leben nicht so sehr liebte wie seinen Gott, gestorben ist. Daniel fragt nochmal nach, weil er offensichtlich nicht alles verstanden hat, und fragt, was ist das Letzte davon? Geht es nicht ein bisschen genauer? Ich würde mich freuen über ein bisschen präzisere Eingrenzung. Die Antwort des Engels ist so ein ganz bisschen präziser, aber auch nicht viel präziser. Er sagt, viele Gläubige, sie werden geläutert und werden gereinigt. Viele Ungläubige werden weiter Böses tun. Und dann in Vers 11 und 12 gibt er noch weitere Zeitangaben. Einmal sagt er, es sind 1290 Tage zwischen der Abschaffung des täglichen Opfers, also dem Gottesdienst, und dem Ende. Und man soll 1335 Tage durchhalten. Das könnte jetzt, was könnte damit gemeint sein? Es könnte gemeint sein, dass es hier einfach sich um wörtliche Tage handelt. Dass diese letzte Trübsal tatsächlich ungefähr 1290 Tage dauert und man einfach ein bisschen länger noch warten soll, 1335 Tage, und dann das letzte Ende kommt. Es könnte sein, dass es wörtlich gemeint ist. Es könnte aber auch sein, dass es bildlich gemeint ist. In der Offenbarung finden wir immer wieder diese Zeit von 1260 Tagen oder von 42 Monaten, was auch für eine begrenzte Zeit steht, weil es genau 3,5 sind, 3,5 Jahre. Also es könnte auch sein, dass 1290 einfach bedeutet, halte ein bisschen länger durch als diese 3,5. Und dann die 1335 nochmal, halte nochmal ein bisschen länger durch. Egal, ob das jetzt wörtlich oder bildlich zu verstehen ist, ich glaube, die Aufforderung ist so oder so klar: halte durch. Harre aus. Auch wenn du nicht mehr kannst, halte durch. Das ist für uns wahrscheinlich leichter gesagt, aber wenn wir Verfolgung erleben würden, dann würde die Versuchung groß sein, wenn du als Familienvater die Gelegenheit hast, frei zu kommen und bei deiner Familie zu sein, einfach indem du deinen Glauben verleugnest, dann wird die Versuchung groß sein, Jesus deinen Rücken zu kehren. Wenn du Verfolgung erlebst, dann wird die Versuchung groß sein, deine Nachbarn zu belügen und ihnen nicht zu sagen, dass du zu Christus gehörst, weil du Angst hast, dass sie dich entlarven könnten. Matthias hat vor einigen Wochen schon davon geredet, dass wir KZ-fähige Christen brauchen. Ausharren, das, was hier die Aufforderung ist, bedeutet, willig zu leiden um Jesu Willen. Und zu sagen, um Jesu Willen nehme ich das auf mich, was auf mich zukommen soll. Wir sind, Gott sei Dank, nicht im Moment in einer Situation, in der wir verfolgt werden. Aber ich möchte uns die Frage stellen, wie werden wir Christen, die ausharren? Wie werden wir Christen, die gerne leiden, um Jesu Willen sogar bis in den Tod? Und auf der einen Seite, falls es auf uns zukommen sollte, dann ist es immer etwas, was Gott schenken muss. Niemand von uns kann sich jetzt aufraffen und sagen, jetzt habe ich die Kraft und kann irgendwo hingehen und mich einfach umbringen lassen. Das ist etwas, was Gott Christen vor uns schon geschenkt hat. Christen, die in Arenen gegangen sind, um dort hingeschlachtet zu werden. Christen, die an Pfähle gegangen sind, die verbrannt wurden. Und was haben sie währenddessen gemacht? Sie haben für ihre Feinde gebetet und Lieder gesungen. Das kam nicht aus ihnen heraus, sondern das hat Gott ihnen in diesem Moment geschenkt. Und dieses Wissen haben wir, wenn uns so etwas erreichen sollte, dann wird Gott uns alles, was wir dafür brauchen, auch schenken. Aber auf der anderen Seite darf uns unser heutiges Leben schon dazu dienen, zu Christen zu werden, die gerne leiden um Jesu Willen, die Leid auf sich nehmen um Jesu Willen. Und wie kann das aussehen? Ich glaube, in unserer westlichen Welt stehen wir jeden Tag vor der Entscheidung, um Jesu Willen auf Dinge zu verzichten, die alle anderen und sogar viele Christen haben und machen. Wir können ganz bewusst leiden um Jesu Willen, indem wir auf Dinge verzichten und unsere Prioritäten richtig setzen und nicht so sind wie alle anderen. Ein paar Beispiele. Jeden Tag kannst du dich entscheiden, ob du deine Zeit in sozialen Medien vergeudest oder ob du deine Zeit auskaufst und deine Freiheit nutzt, um Menschen Jesus weiterzugeben. Jeden Tag kannst du dich entscheiden, über Luxus nachzudenken und deine Wohnung noch mal schöner zu gestalten oder deine Energie in Jüngerschaft zu investieren. Jeden Tag, jedes Jahr kannst du dich entscheiden, dir einen möglichst tollen Urlaub zu gönnen oder das Geld in Gottes Reich zu investieren. Jeden Tag entscheidest du dich, mit wem deine Kinder ihre Zeit verbringen, inwiefern die Gemeinde eine Rolle in deinem Leben spielt, wie viel Zeit du im Gebet verbringst und vieles, vieles mehr. Und wir als Christen sind herausgefordert, nicht einfach alles mitzumachen, sondern jeden Moment unseres Lebens zu durchdenken und zu fragen, ehrt das gerade Gott? Nicht nur, ist das gerade Sünde, darf ich das gerade noch machen? Ja, es ist wahrscheinlich keine Sünde, wenn ich am Handy bin, aber ehrt es gerade Gott? Kann ich auf Dinge verzichten? Kann ich Prioritäten neu ordnen, um Jesu Willen gerne zu leiden? Und das Unglaubliche dabei ist, dass Jesus uns verspricht, dass es sich mehr lohnen wird, immer mehr lohnen wird, in ihn zu investieren, in sein Reich zu investieren, als hier ein bequemes, tolles Leben zu haben. Die Gefahr ist sehr real, dass viele von uns lau sind, sodass wir selbst in einer Gemeinde, selbst in unserer Gemeinde zum Außenseiter werden können, wenn wir alle Bereiche unseres Lebens Jesus unterordnen. Wenn wir vielleicht sogar verlacht werden dafür, dass wir so konsequent unseren Glauben leben. Und ich kenne diese Versuchung so stark. Jeden Tag aufs Neue werde ich damit konfrontiert, entweder meinem schwachen Herzen zu folgen oder Gottes Wort zu folgen. Und ich möchte unseren Herzen zusprechen, es wird sich einzig und allein lohnen, um Jesu Willen zu leiden und niemals hier ein tolles Leben anzustreben. Es wird sich einzig und allein lohnen, um Jesu Willen zu leiden, als hier ein tolles Leben anzustreben. Und deswegen, auch wenn wir jetzt noch nicht in dieser letzten Trübsal sind, deswegen können wir jetzt schon ausharren, um Jesu Willen leiden und zu seiner Ehre leben. Wann wird das Ende der Welt sein? Nach 3,5, nicht 7? Wenn die Kraft von Gottes Volk zerschlagen ist und es dauert noch ein wenig länger, deswegen halte durch. Ich weiß, ich bin mir sehr bewusst, dass diese Antworten nicht so befriedigend sind, wie man sie sich vielleicht erhofft. Vielleicht habt ihr euch ein Datum erhofft. Aber ich möchte euch tatsächlich genau davor warnen, sogenannten Endzeitspezialisten zu viel Beachtung zu schenken. Ich glaube, dass es einige Bibellehrer gibt, die eine falsche Herangehensweise an solche Texte haben und den Sinn dessen ein Stück weit verdrehen. Und das führt zu falschen Rückschlüssen. Zwei gängige falsche Vorstellungen möchte ich kurz aufgreifen. Die erste ist sehr weit verbreitet. Einige Christen meinen, die große Trübsal würde uns als Christen nicht erreichen, weil wir vorher heimlich entrückt würden. Ich glaube, unser Text ist sehr, sehr deutlich darin, uns zu zeigen, dass wir genau durch diese Trübsal hindurch müssen. Und die Offenbarung macht es an so vielen Stellen deutlich, dass wir genau das erwarten müssen, dass Gott uns durch diese Trübsal hindurch retten wird. Und das ist nicht nur einfach etwas, was man sich halt vorstellt und was halt irgendwie meine Endzeittheologie ist und deswegen hat es eigentlich gar nichts mit meinem Leben zu tun, sondern diese Theologie hat tatsächlich Auswirkungen, wie du hier lebst. Es gibt Menschen, die denken, mich wird das nicht erreichen, das heißt immer da, wo es das gibt, dann werde ich davor fliehen. Viele Menschen haben eine Vorstellung und wandern deswegen aus, weil sie denken, oh nein, hier wird es schlimm, dann gehe ich lieber woanders hin, wo es nicht so schlimm ist. Aber wir als Christen wissen, nein, Gott rettet uns durch die Trübsal hindurch. Das hat er bei Christen schon immer getan und das wird er auch weiterhin tun. Und wir dürfen standhaft sein, wir dürfen ausharren. Gott hat uns nicht verheißen, uns vor der Trübsal zu bewahren, sondern uns hindurch zu retten. Das Zweite, einige Christen berechnen die Endzeit oder meinen, in politischen Konstellationen bestimmte Zeichen sehen zu können. Es gibt endlos viele Internetportale dazu, die ihr aufsuchen könnt oder am besten nicht. Ein Beispiel davon, was ich als Auswirkung davon erlebt habe, ich habe an der Bibelschule studiert, wo die damalige Gründerin der Bibelschule sich sehr sicher war, ein Datum zu wissen, wann Jesus wiederkommen wird. Und sie hat entsprechend die Aula so gebaut, dass sie nach 30 Jahren, bei denen sie dann dachte, dass dann die Christen entrückt werden und der Antichrist kommt, dass sie nach 30 Jahren langsam verfällt. Und diese Aula wird jetzt seit wirklich vielen Jahren, Jahr für Jahr renoviert und muss neu instand gesetzt werden, weil sie so schlecht gebaut wurde, weil diese Gründerin gesagt hat, nicht, dass der Antichrist hinterher diese Aula bekommt. Das ist eine Auswirkung davon, kann eine Auswirkung davon sein, wenn man ein Datum berechnet und meint, okay, danach soll einfach alles den Bach runtergehen. Das ist vielleicht noch harmlos, ein bisschen, muss halt ein bisschen Geld reingesteckt werden. Vielleicht noch amüsant, aber oft ist es das nicht. Und in den letzten 70 Jahren gab es wirklich viele sogenannte Bibellehrer, die wirklich komplett falsch lagen in ihren Auslegungen. Es gab wirklich viele, die von der Kanzel gesagt haben, dann und dann wird es soweit sein. Vielleicht nicht den genauen Tag, aber doch zumindest mal ein Jahr oder ein Jahrzehnt, bei dem man sich ganz sicher war, dass es da war. Und so viele von denen haben einfach falsch gelegen. So viele von denen haben falsch gelegen. Und das Interessante ist doch, der Engel hätte doch ein Datum nennen können. Jesus hätte uns doch ein Datum nennen können. Es wäre ihm doch ein leichtes gewesen, wenn er gewollt hätte, dass sein Volk ein Datum weiß. Aber stattdessen sagt er doch, nein, um die Stunde und den Tag weiß niemand, außer Gott, der Vater im Himmel. Warum sagt er das? Weil er uns alles gibt, was wir wissen müssen. Wir müssen gar nicht auf die Suche gehen nach irgendwelchen kryptischen Daten, sondern wir können das nehmen, was dort steht, nämlich es sind 3,5 und nicht 7 und wir dürfen wissen, wir werden ausharren bis ans Ende. Das ist alles, was wir brauchen. Wir brauchen kein Datum, das ist gut so, sondern wir wissen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen und dass wir ihm treu nachfolgen sollen bis ans Ende. Deswegen kommen wir zum dritten Punkt, der kurz ist. Was solltest du in der Endzeit tun? Wir haben schon ein paar Punkte gesehen. Erstmal, sei nicht überrascht über Verfolgung und Leid, die kommen werden. Zweitens, sei dir sicher, dass Gott die Zeit begrenzt hat und dass er sie kontrolliert, und Ruhe in diesem Wissen. Drittens, leide willig um Jesu Willen. Und diese drei Aufforderungen sind wahrscheinlich alle sehr herausfordernd. Deswegen möchte ich mit zwei ermutigenden Schlussfolgerungen enden. Das erste ist, wie lebst du in der Endzeit? Freue dich. Freue dich. Mit Texten wie unseren hat die Bibel nie die Absicht, uns in Panik zu versetzen, sondern immer uns zu ermutigen. Sowohl das Buch Daniel als auch das Buch der Offenbarung sind sogenannte Trostbücher. Sie sollen den Gemeinden oder dem Volk, an die sie geschrieben sind, sollen sie Trost geben. Und Daniel konnte sich sicher sein, hier am Ende seiner Zeit, dass selbst wenn sein Volk leiden würde, dass er doch weiß, wem sie gehören, in wessen Hand sie letztendlich sind. Und deswegen konnte er sich freuen. Und auch uns darf es freuen, wenn wir uns mit diesen Texten beschäftigen und auch wenn es durch Leid gehen wird. Wie können wir uns auf diese letzte Trübsal oder auf Vorboten davon, wie Verfolgung in unserem Land, freuen? Ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe. Das erste, warum können wir uns freuen? Weil dann unsere Rettung kurz bevorsteht. Jesus sagt es selber in Lukas 21, wenn wir diese letzte Zeit kommen sehen und wir merken, okay, wir erleben Verfolgung, was sollen wir dann machen? Unsere Köpfe in den Sand stecken? Jubeln, unsere Häupter erheben. Nicht in den Sand stecken, sondern erheben. Warum? Weil dann unsere Rettung naht. Weil wir dann wissen dürfen, bald ist es soweit, dann sind wir endlich bei Jesus. Dann sind wir endlich im Himmel. Freu dich auf die Endzeit, denn dann ist der Himmel näher als je zuvor. Aber nicht nur, weil dann der Himmel näher ist als je zuvor, sondern weil du in dieser Endzeit gereinigt und geläutert wirst. Das ist das, was wir in Vers 10 gelesen haben. Und das war schon immer so. In Zeiten der Verfolgung wurde die Kirche gereinigt von Namenschristen. Menschen, die einfach nur sagen, oh ja, Jesus finde ich ganz cool, ist ein nices Plus in meinem Leben, die werden nicht mehr sagen, dass sie Jesus cool finden, wenn niemand Jesus mehr cool findet. Die werden rausgehen aus der Kirche, wenn sie merken, dass Verfolgung über sie kommt. Aber nicht nur die Kirche wird gereinigt, sondern wir persönlich werden gereinigt in Zeiten der Verfolgung. Denn was macht Feuer mit Gold? Es reinigt das Gold von aller Unreinheit. Und was würde es wohl mit uns machen, wenn das Feuer der Verfolgung uns erreicht? Es würde uns dahin bringen, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Es würde uns reinigen und es würde uns Jesus ähnlicher machen. Warum? Ich kann dir sagen, wenn du alles um Jesu Willen verlierst, dann bleibt nur noch Jesus übrig. Wenn du alles um Jesu Willen verlierst, dann bleibt nur noch Jesus übrig. Deswegen freu dich auf die Endzeit, weil du dort gereinigt wirst. Und der zweite Punkt, nicht nur freu dich auf die Endzeit, sondern Ruhe aus. Wir kommen zum letzten Vers. Daniel, er war ein alter Mann, um die 80 Jahre, und sein Leben bestand fast ausschließlich aus dem Leben in der Fremde, im Exil. Er wusste, mein Volk wird noch vieles durchleiden müssen, aber wie endet das Buch? Der Engel spricht zu ihm, du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Keiner von uns weiß, wie lange wir noch zu leben haben. Und vielleicht werden einige von uns tatsächlich die Wiederkunft von Jesus auf dieser Erde leibhaftig miterleben. Vielleicht aber auch niemand von uns. Ein Versprechen haben wir, egal ob du heute hier bist und du bist alt oder du bist krank, vielleicht todkrank und du weißt, mein Ende auf dieser Erde steht kurz bevor. Egal ob du hier bist und du bist jung und hast vielleicht noch einige Jahrzehnte vor dir. Egal ob du nach einem langen und erfüllten Leben stirbst oder ob du stirbst, weil du als Märtyrer hingerichtet wirst. Ein Versprechen gilt dir, wenn du zu Jesus gehörst. Am Tag deines Todes gilt dir Folgendes. Du aber, lieber Christ, Geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Dann kommst du an in deinem wahren Zuhause, das du jetzt erst aus der Ferne sehen kannst. Dort wirst du endlich Jesus sehen, in dessen Fußstapfen du dein Leben lang gelaufen bist. Und er wird dich sehen und in die Arme nehmen. Und er wird sagen, komm in meine Arme, mein geliebtes Kind, ich wische deine Tränen ab. Ich freue mich so sehr, dass du endlich bei mir bist. Amen. Ich bete mit uns. Unser großer Herr, wir freuen uns, bei dir zu sein, zu dir zu kommen. Ich möchte dich so sehr bitten, dass du uns bis dahin reinigst, uns Jesus ähnlicher machst, uns mehr Freude an dir schenkst als an allem anderen. Dass wir tagtäglich angetrieben werden von der Freude, endlich bei dir zu sein. Egal wie schön oder schlimm die Umstände sein mögen. Und wir rufen, komm, Herr Jesus. Amen.